Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann, auf die Einladung von Frankin. Das heißt, er hat mit mir telefonisch Kontakt aufgenommen. Er wollte eigentlich, dass ich über ein Thema rede, das etwas anders lautet. Ich glaube, über Okkultismus und Befreiung. Und jetzt haben wir das Thema so formuliert: Befreiung von der Macht der Sünde. Und ich hoffe, dass ihr nicht erwartet, dass ich euch mit 5 Gründen, warum, und mit 4 Schritten, wie, euch sage, wie man frei wird nach diesem Seminar von der Macht der Sünde. Also ich kann das nicht tun. I give you 5 points and then 4 steps to spiritual maturity. Es gibt Leute, die können das, ich kann das nicht. Wir werden miteinander die ersten Kapitel aus dem 1. Mosebuch durchgehen. Dort werde ich versuchen, die Grundlage zu legen, dass wir überhaupt begreifen, was Sünde ist. Und dort wird uns schon Wichtiges gesagt. Das Wichtigste, das wir wissen müssen über Befreiung von der Macht der Sünde. Und dann wollen wir im Neuen Testament einen Teil jenes Briefes uns ansehen, nämlich den Römerbrief, die ersten 8 Kapitel, daraus einige Schwerpunkte, einige Abschnitte, die uns zeigen, wie das Evangelium die Kraft Gottes ist zum Heil, zur Errettung. Ich wohne in der Schweiz am Bodensee, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Die älteste ist 16, die jüngste ist 9. Ich bin dort in einer Gemeinde, wo ich das Vorrecht hatte, von Anfang an dabei zu sein. Wir waren zuerst 2 Ehepaare, das heißt ein Ehepaar, die hatten schon 2 Kinder. Nein, ein Kind. Und dann meine Frau und ich, wir hatten eben erst geheiratet. Und wir wurden gefragt, ob wir nicht dahin ziehen nach Arbon, um diesen Geschwistern zu helfen. Und dann war noch ein lediger Bruder. Wir hatten kaum angefangen mit Gemeinde. Ideen hatten wir schon. Aber es ist nicht immer das gleiche, Ideen zu haben und nachher auch die Wirklichkeit zu erleben. Wir hatten kaum angefangen, ist dieser eine Bruder, dieser ledige Bruder, im Glauben zurückgefallen. Und wir haben ihn für lange Zeit aus den Augen verloren. Und die Familie, die uns eigentlich gebeten hatte zu kommen, sind weggezogen. Und so waren nach einer Zeit meine Frau und ich allein. Und das blieb auch so, denke ungefähr ein halbes Jahr. Das war im Sommer, Herbst 78. Dann im Frühjahr 79 sind dann 2 Brüder dazugekommen. Und langsam, sehr, sehr langsam ging es dann vorwärts, bis wir einmal so etwa ein Dutzend Geschwister waren. Und wir blieben etwa 12 Geschwister während sicher 4 oder 5 Jahren. Und wir haben damals, so wie ich das noch in Erinnerung habe, mehr evangelisiert als jetzt. Also ich habe eine Zeit lang jeden Samstag dazu verwendet, von Haus zu Haus zu gehen, allein. Wir haben auch jede Woche einen Büchertisch gemacht, dass wir haben uns wirklich bemüht, wir haben Traktateinsätze gemacht. Und dann begann ungefähr, wann war das, 86 vielleicht, oder 85, 86, begann der Herr einfach zu wirken, hat uns zu Menschen geführt, die das Evangelium hören wollten, und es kamen Menschen zum Glauben, und dann ist innerhalb weniger Jahre hat sich die Gemeinde verdoppelt, wieder verdoppelt und wieder verdoppelt. Nun, das ist nicht so dramatisch, von 12 auf 24, aber immerhin verdoppelt und nachher wieder verdoppelt, und wir waren dann irgendwann einmal so gegen die 50, und dann haben wir uns geteilt, im freundlichen Sinn geteilt. Geschwister, die aus einem Nachbarort kamen, begannen dann sich dort selbstständig als Gemeinde zu versammeln. Jetzt stehen wir wieder vor einem nicht so großen Schritt, aber vor einem Umzug. Wir müssen aus den Räumen umziehen, weil wir Platzmangel haben. Und die Räume sind nicht so groß wie die hier, bei weitem nicht. Wir sind wieder so gut 40 Geschwister, aber mit den vielen Kindern ist es einfach wieder zu eng geworden. Und wir hoffen doch, dass es in der Weise weitergehen darf. Seit 2 Jahren bin ich im vollzeitlichen, übergemeindlichen Verkündigungs- und Lehrdienst. Ich wurde verschiedentlich von Brüdern darauf angesprochen. Ich hatte lange das auch im Gebet bewegt, mit meiner Frau auch darüber gesprochen, weil es sie in besonders einschneidender Weise trifft, wenn der Ehemann nicht mehr so viel zu Hause ist. Ich habe dann auch einige Brüder, zu denen ich das Vertrauen hatte, nicht nur aus unserer Versammlung, aus Versammlungen, jemand in Deutschland, jemand aus Italien, aus Österreich gefragt. Und ich wurde eigentlich von allen Seiten ermuntert, diesen Schritt zu tun. Und so habe ich das dann auch gemacht. Bin jetzt also seit 2 Jahren im vollzeitlichen, übergemeindlichen Lehr- und Verkündigungsdienst. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genügt vorerst, ne? Und wer mehr wissen möchte, der kann mich fragen, ob ich antworte. Das stellt sich dann heraus. Wir wollen heute Abend anfangen mit dem 1. Mosebuch. Es fragte mich jemand, ich ging da auf die Toilette und dann fragte mich jemand, ob ich nervös sei. Vielleicht wirkte ich nervös, das ist möglich. Und ich sage, nein, ich bin nicht nervös. Nützt auch nichts, nervös sein. Aber ich fühle mich sehr hilflos. So ist es wirklich. Sage ich ganz ehrlich. Und das ist bis zum heutigen Tag so geblieben, dass ich nicht Routine gewonnen habe im Lehren oder im Predigen. Ich fühle mich fast immer hilflos, manchmal besonders hilflos und ist auch jetzt so. Wir wollen 1. Mose 1 aufschlagen und damit beginnen. Ich will anhand dieses Kapitels zu zeigen versuchen, jetzt habe ich dort meine Blätter liegen gelassen. Ich hab's in die Bibel hineingelegt. Ich will anhand dieses Kapitels zu zeigen, versuchen, anhand dieses und nachher des nachfolgenden Kapitels, welches die Absichten Gottes waren mit der Schöpfung und was das bedeutet für den Menschen. Daran nämlich erst erkennen wir, was Sünde ist. Daran erst erkennen wir, wie furchtbar, wie unsagbar böse Sünde ist. Der erste Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dieser die Bibel eröffnende Satz ist programmatisch für alles Handeln Gottes in der Schöpfung und insonderheit in der Heilsgeschichte. Wenn Gott am Anfang aller Dinge steht, dann verdankt dann jedes Lebende ihm seine Existenz, ihm sein Alles. Ohne Gott sind wir nicht, ohne Gott haben wir nichts. Ohne ihn hätten wir kein Gehirn, das sicher nicht sehr viel Gescheites produziert, aber immerhin Gedanken doch irgendeiner Form produzieren kann. Auch das hätten wir nicht, ein Gehirn, um über und vor allem gegen Gott nachzudenken und uns Argumente zu sammeln, warum er nicht sei. Wir verdanken ihm alles. Auch all unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir gegen ihn kehren. Im Anfang Gott. Und wenn wir schon von Sünde reden werden, heute und morgen, und von Befreiung von der Macht der Sünde, dann wollen wir den Herrn darum bitten, dass er uns zeige, wie groß die Bosheit des menschlichen Herzens ist, dass der Mensch sich gegen den wendet und meint, ohne den auszukommen, ohne den er gar nicht wäre. Im Anfang Gott. Dieser Gedanke geht durch die ganze Heilsgeschichte hindurch und lehrt uns als erlöste Menschen ebenso, dass wir ohne Gottes Willen, ohne Gottes Gnade, ohne dass er zuerst uns gewollt hätte, nie hätten errettet werden können. Das wird uns demonstriert anhand der verschiedenen Personen im Alten Testament, anhand ihrer Lebensbilder. Abraham, der Vater derer, die glauben, wir werden auf ihn stoßen im Römerbrief wieder. Er wird von Gott gerufen, und zwar beginnt Gott. Es ist nicht so, dass Abraham eines Tages mit den Augen geblinzelt hätte. Diese Stadt ist ja götzendienerisch. Ist ein Skandal, wie die Leute da leben in dieser Stadt. Alles Götzendiener. Ich suche was Besseres. Ich suche jetzt den wahren Gott. Und dass darum Gott sich ihm zugewandt hätte, weil Abraham ihn so inständig gesucht hätte. Es ist so, dass sich Gott Abraham zuwandte, sich ihm offenbart und ihn rief, ehe Abraham an ihn dachte. Das wird uns besonders deutlich, wenn wir Apostelgeschichte 7 aufschlagen, dort wo Stephanus in seiner Verteidigungsrede vor dem jüdischen Hohen Rat die Geschichte Israels, die Geschichte der erwählten Nation vor dem Hohen Rat rekapituliert. Er beginnt mit Abraham und sagt, Apostelgeschichte 7, Vers 2, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Josua lässt uns wissen, dass Abraham und seine Familie, die jenseits des Stromes wohnten, eben in Mesopotamien, dass sie Götzendiener waren. Josua 24, Vers 15, da steht, wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten. Abraham war ein Götzendiener. Und diesem Götzendiener erscheint der Gott der Herrlichkeit und ruft ihn zu sich. Gott steht am Anfang, nicht Abraham. Gottes Wille, Gottes Rat, Gottes Vorsatz, nicht des Menschen. Wille und nicht des Menschen suchen und fragen. Der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist die Reihenfolge. Im Anfang Gott. Das wird uns dann auch deutlich im zweiten Mosebuch, in jenem Buch, das die Errettung zum Thema hat und dieses Thema sehr ausführlich und sehr anschaulich darstellt. Und in diesem Buch, im zweiten Mosebuch, wird uns von Anfang an deutlich gemacht, dass Mose und seine Zeitgenossen aus Ägypten errettet wurden, nicht etwa, weil sie sich so heftig danach sehnten, sondern weil Gott ihrer gedachte. Weil sie ein Volk waren, dem oder über das Gott Verheißungen gegeben hat an die Väter. Sie waren Gegenstand göttlicher Ratschlüsse, göttlicher Verheißungen. Gott steht am Anfang der Errettung, wird uns im zweiten Mosebuch ganz deutlich. Es beginnt mit den Namen der Söhne Jakobs und erinnert uns damit sofort an Jakob und an die Erzväter und an die Verheißungen, die Gott ihnen gab. Ehe Israel in Ägypten war, ehe sie in den Niederungen der Knechtschaft und der Todesbedrohung standen. Und es ist der Herr, der dem Mose erscheint, zu einer Zeit, da Mose wohl jede Hoffnung aufgegeben hat. Er hat schon 40 Jahre lang die Schafe gehütet in der Wüste. Und er wird kaum noch daran gedacht haben, an sein Volk und an eine Rettung für dieses Volk. Da erscheint ihm Gott und beruft ihn. Im Anfang Gott. Das wird uns im Johannesevangelium ebenso deutlich gemacht, das Johannesevangelium, das uns beschreibt, wie Gott Erlösung gewirkt hat, durch die Menschwerdung Christi. Und Johannes geht zurück an den Anfang und sagt uns damit, woher denn Errettung komme und Erlösung. Sie kommt, die Erlösung kommt aus den ewigen Ratschlüssen Gottes. Und darum beginnt das Johannesevangelium so, wie es anfängt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und nachher heißt es, das Wort ward Fleisch, im Vers 14. Und dann heißt es, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Im Anfang also Gott. Er steht am Anfang der Schöpfung, am Anfang der Erlösung. Und dann heißt es nachher, wenn wir weiterlesen in 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Im Anfang Gott, und dann heißt es hier im Vers 2 der Geist Gottes, und im Vers 3 das Wort Gottes, also Gott redet. Es ist sein Reden und es ist das Wirken seines Geistes, das hier alles erschaffen hat, was hier beschrieben wird. Sein Reden, sein Geist und dann sein Tun. Vers 6. Hier wird das deutlich. Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und sie scheide die Wasser von den Wassern und Gott machte die Ausdehnung. Nun, wir sehen, dass nicht nur der Rat Gottes ist, also dass Gott sagt, es werde, sondern er macht auch das, was er befiehlt. Ohne ihn ist nichts und ohne ihn geschieht auch nichts. Im Johannesevangelium, wo uns gezeigt wird, dass im Anfang Gott steht, im Anfang der Erlösung, sein Rat, sein Vorsatz, sein Wille. In diesem Evangelium wird den Jüngern auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, dass auch er alles tut. Nicht nur an uns, sondern dann auch durch uns. Er tut es. Ihm verdanken wir alles. Als Geschöpfe und auch als erlöste Menschen. Gottes Reden, Gottes Geist, Gottes Handeln. Wir wollen nicht bei den einzelnen Tagen des Schöpfungsberichtes verweilen, sondern wollen uns gleich dem Vers 26 zuwenden. Da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, und mehrt euch und füllt die Erde, und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Der Mensch verdankt Gott alles, und zudem ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Wenn wir sehen, wozu Gott den Menschen erst noch bestimmt hat, dann wird uns noch einmal bewusst und noch tiefer bewusst, wie böse Sünde ist. Der Mensch wird am Ende erschaffen. Das sagt uns schon etwas aus über die Bedeutung und über den Wert des Menschen. Wir nennen den Menschen zu Recht die Krone der Schöpfung. Diesen Ausdruck finden wir zwar so nicht in der Bibel, aber dieser Ausdruck ist sachlich richtig. Die Krone, und wir sagen deutsch umgangssprachlich, etwas sei ein krönender Abschluss. Das, was am Ende das Ganze abschließt, ist die Krone einer Sache. Nun, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen und am Ende der Mensch erschaffen wird, und wenn wir daran denken, dass hier der Gott redet und der Gott handelt, der immer von Anfang an das Ende sieht, dann ist uns klar, dann wird uns bewusst, dass Gott die ganze Erde, so wie er sie schuf, wie er sie ordnete, dass er das alles tat für den Menschen. Gott hat also die Lebensräume und die Lebensbedingungen bereitgestellt, in dieser wunderbaren Weise geordnet, um den Menschen all das zu geben und den Menschen hineinzustellen in diese Schöpfung. Und hat ihn gemacht zum Regenten über diese Schöpfung. Er schuf ihn als einen freien Herrn über die Erde. Das ist die Bedeutung des Menschen. Aber da wird noch manches gesagt, worauf wir unser Augenmerk richten wollen. Der Vers 26 beginnt mit einer Wendung, mit einem Ausdruck, der den Rahmen sprengt der Erzählung. 1. Mose 1 ist eine sachliche Erzählung, Schilderung. Es werden die Tagewerke beschrieben, recht gleichförmig, nahezu monoton. Es beginnt jeder Schöpfungstag mit dem gleichen Satz. Vers 3, und Gott sprach. Vers 6, und Gott sprach. Vers 9, und Gott sprach. Vers 14, der vierte Tag, und Gott sprach. Der fünfte Tag, Vers 20, und Gott sprach. Am sechsten Tag, und Gott sprach, dann wurden die Tiere erschaffen, und dann der Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Bisher stand immer, und Gott sprach, und dann befahl Gott, und dann ward so. Hier aber steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Eine Selbstaufforderung. Das drückt die Freude, die Gott in seinem Herzen hatte, aus. Die Wonne, die er daran hatte, den Menschen zu erschaffen. Lasst uns den Menschen erschaffen. Da steht nicht einfach, Gott sprach, ein Mensch werde und er ward, sondern lasst uns den Menschen. Lasst uns Menschen machen. Diese besondere, aus dem Rahmen fallende Formulierung hebt den Menschen hervor als einen Gegenstand, als den Gegenstand besonderer, einmaliger Aufmerksamkeit Gottes. Und dann steht im Vers 6 zunächst, lasst uns Menschen machen. Und dann steht im Vers 28, Vers 27, und Gott schuf. Nun, wenn man Den Schöpfungsbericht, der zunächst recht monoton scheint, wenn man ihn sorgfältig untersucht, dann stellt man fest, dass die Gleichförmigkeit immer wieder durchbrochen wird. Und zwar ist das am meisten gebrauchte Verb für Gottes Handeln in diesem Kapitel machen, Gott machte, dreimal steht das Verb schuf, nur dreimal. Und der Gebrauch dieses Wortes ist immer ganz genau platziert. Das ist nicht zufällig. Ganz am Anfang steht, im Anfang schuf Gott, und damit wird deutlich gemacht, dass die Welt zurückgeht auf Schöpfung Gottes. Er ist im Anfang aller Dinge. Nicht die Materie ist im Anfang, sondern Gott, und er schuf. Dann wird dieses Verb wiederum verwendet im Vers 21. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer. Tiere. Tiere sind nicht einfach Materie, das sich in besonderer Weise angeordnet hat, sondern Tiere sind besondere Schöpfungen Gottes. Das hebt also die Tiere von der unbelebten Materie heraus. Dann heißt es im Vers 24 noch einmal, oder im Vers 25, Gott machte das Getier der Erde. Dann Vers 26 und 27, Gott schuf den Menschen. Steht nicht, Gott machte den Menschen. Und damit unterscheidet Gott den Menschen vom Tier. Der Mensch ist nicht einfach ein besonders geschicktes Tier. Ein Tier, das sich besonders gut angepasst hat an die Umwelt und so weiter. Ein schlau gewordenes Tier oder irgend so etwas. Sondern eine besondere Schöpfung Gottes. Und darum steht hier abermals dieses Verb Gott schuf. Steht nur an diesen drei Stellen. Um etwas Besonderes zu markieren, und das markiert den Menschen als ein besonderes Geschöpf. Und dann wird über die Bestimmung des Menschen gesagt und über das Wesen des Menschen gesagt. Erstens Bestimmung im Bild Gottes, zweitens Gleichnis, sein Wesen. Bildnis, das ist seine Bestimmung, Gleichnis, das ist sein Wesen. Nehmen wir das Einfachere zuerst. Im Gleichnis Gottes, Gott schuf den Menschen Gott gleich. Das heißt, dass er Eigenschaften hatte, die den Eigenschaften Gottes gleichen. Sittlich Gott gleich. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, sagt das Neue Testament, 1. Johannes 1,5. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm empfangen haben, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Und 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Und so war auch der Mensch. Sittlich, Licht, wahr, lauter, nichts Verhohlenes und keine Lüge in ihm. Und Liebe, er liebte seinen Schöpfer, er liebte seinen Gott. Und er liebte auch sein Gegenüber. Ihm gleich, sittlich, auch Eigenschaften wie Urteilsvermögen, Intelligenz, Willenskraft, schöpferisches Vermögen, all das und anderes mehr. Sind Eigenschaften, die der Mensch hat, weil er im Gleichnis Gottes geschaffen wurde. Das ist also das Wesen des Menschen. Unter allen Geschöpfen nur der Mensch so. Und dann heißt es in unserem Bild, was bedeutet das? Im Bilde Gottes geschaffen. Das ist hier nicht gleichbedeutend, sondern damit wird eine weitere Wahrheit hervorgehoben. Das Bild, der Mensch als das Bild Gottes bedeutete, dass der Mensch der sichtbare Stellvertreter Gottes war, des Gottes, der unsichtbar ist. Wir lesen vom Sohn Gottes, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist, in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, da steht im Vers 15, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Das Bild des unsichtbaren Gottes. Darum konnte der Mensch Jesus sagen, wer mich sieht oder wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn niemand sehen kann den Vater. Der Sohn ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn es heißt, der Mensch wurde geschaffen im Bilde Gottes, dann wurde der Mensch erschaffen, um in dieser Schöpfung der Verwalter des Schöpfers zu sein, der von Gott eingesetzte Regent über die Schöpfung Gottes. Und darum heißt es nachher auch, und sie sollen herrschen. Um herrschen zu können, mussten sie mal Gott gleich sein, Fähigkeiten haben, die Gott entsprachen. Und dass sie herrschten, die Tatsache, dass sie herrschten, umschreibt eben diese Bestimmung, Bild Gottes zu sein. Nun, wir gebrauchen den Ausdruck Bild, manchmal auch in der Weise, vielleicht nicht bewusst, aber es ist uns vielleicht doch klar, dass wenn wir jemandes Bild irgendwo aufstellen oder aufhängen, dann vertritt dieses Bild eine nicht gegenwärtig sichtbare Person. Darum haben auch alle Kaiser und Tyrannen überall von sich Bilder aufstellen lassen. Und die Bilder, die dort standen, diese Standbilder, die repräsentierten die Herrschaft des nicht persönlich gegenwärtigen Regenten. Sei das nun ein Bild eines Kaisers Augustus oder sei das das Standbild eines Josef Stalin. Dieses Standbild symbolisierte die Macht und die Herrschaft Stalins und dass es ihn eigentlich vertrat, dieses Bild, das zeigte sich immer dann, wenn man an diesem Bild ein bisschen wackeln wollte. Wer ein solches Bild umstieß, beging ein Kapitalverbrechen. Also das Bild vertritt die nicht gegenwärtige, sichtbar nicht gegenwärtige Person. Der Mensch im Bild Gottes geschaffen. Welche Berufung? In der Schöpfung der sichtbare Stellvertreter, Vertreter, Verwalter Gottes über seine Schöpfung zu sein. So schuf Gott den Menschen, dazu schuf er den Menschen. Und dann lesen wir in Kapitel 1 im Vers 31. Und es war also, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, und es ward Abend, und es ward Morgen, der sechste Tag. Sehr gut. Und dann geht es weiter, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer, und Gott hat am siebenten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebenten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hat, indem er es machte. Und jetzt komme ich zurück auf den ersten Vers. Im ersten Vers lasen wir doch im Anfang Gott. Und das ist der wahre Grund, wieso, dass hier steht, Gott hat am siebten Tag sein Werk vollendet und er ruhte. Das Auffällige, dass wiederum die Reihe der Schöpfungstage sprengt, den Rahmen sprengt, die Reihe durchbricht, ist, dass wir am Ende dieses Tages nicht lesen, wie bisher sechsmal. Ja, was lesen wir nicht? Am Ende eines jeden Tages steht immer der gleiche Satz. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Und so geht das bis zum sechsten Tag. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, sechster Tag, und am Ende des siebten Tages steht das nicht. Nun, das ist auffällig. Der siebte Tag ist ohne Abend. Augustin hat in seinen Lebenserinnerungen einige Kapitel einem Überblick der Heilsgeschichte gewidmet, und dort macht er auf diesen bemerkenswerten Umstand aufmerksam und sagt: Dies autem septimus sine vespera, der siebte Tag aber ohne Abend. Warum ohne Abend? Weil dieser Tag ein Hinweis darauf ist, dass Gott, wie damals in der Schöpfung alles vollendet hatte, auch in der Erlösung einst alles vollenden wird und ruhen wird. Es wird aber alles nur vollendet, und es kommt alles nur darum zur Ruhe, weil im Anfang Gott steht. Weil er alles erschaffen hat und weil er alles seinem Willen nach auf dieses Ziel hinzugeführt hat, ist am Ende alles gottgemäß vollkommen, und darum ruht Gott von seinen Werken. Nun, das sind die grundlegendsten Wahrheiten über Gott und über sein Handeln und über unsere Beziehung zu ihm, die all unser Glauben und Urteilen auch als Kinder Gottes bestimmen müssen. Wir werden sehen, wie der Römerbrief all das in wunderbarer Weise bestätigt. Nicht nur der Römerbrief, auch die übrigen neutestamentlichen Briefe, das Evangelium Gottes. Man könnte das jetzt alles Punkt für Punkt übertragen auf das Evangelium, geistlich anwenden. Und es ist absolut stimmig. Es ist auch im Evangelium so, nur weil Gott im Anfang steht, ist auch die Rettung sicher und kommen wir zur Ruhe. Wir kämen nie zur Ruhe, wenn die Rettung von uns ausgegangen wäre. Wenn mein Entschluss, mein Wille, meine Anstrengung am Anfang gestanden wäre, dann wäre die Rettung genauso sicher wie eben mein Entschluss. Wie mein Vorsatz und meine Beharrlichkeit. Aber am Anfang auch der Rettung steht Gott, der Ewige, der Unumschränkte, der von Anfang an das Ende sieht und der darum das, was er angefangen hat, Paulus sagt es an einer Stelle ausdrücklich, dass er darum dessen gewiss ist, dass der ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird. Das ist eine direkte geistliche Anwendung der Wahrheiten des Schöpfungsberichts. Der im Anfang schuf, hat alles vollendet. Es wäre Gottes unwürdig und ist darum undenkbar, dass Gott etwas anfangen sollte und nicht vollenden sollte. Darum ist der Glaubende in Christo zur Ruhe gekommen. Er ruht in einem Werk Gottes. Aber davon morgen dann mehr. Wir wollen mit dem Kapitel 2 doch noch ein bisschen weiterfahren. Wie lange sollen wir machen? Wir haben angefangen um 15:15, also habe ich angefangen ungefähr. Ja. Könnt ihr noch so lange sitzen und nur hören?
Wir können heute Nacht lang schlafen. Mhm.
Jetzt kommt Kapitel 2, Vers 4, ein Satz, den ich in knappen Zügen erklären will. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Dieser Satz, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, leitet einen zweiten Schöpfungsbericht ein. Keine Angst. Ein zweiter Schöpfungsbericht, vom gleichen Geist inspiriert und von gleicher Hand geschrieben. Also nicht etwa aus einer anderen theologischen Schule und was der Theorien mehr sind. Wirklich ein zweiter Schöpfungsbericht, durch Gottes Geist inspiriert, ebenfalls von Mose geschrieben und verfasst. Der Schreiber geht noch einmal zurück an den Anfang. Und zwar geht dieser Schöpfungsbericht bis Kapitel 4, Vers 26. Wir haben also einen zweiten Bericht, bei dem Mose zurückgeht an den Anfang und noch einmal beschreibt die Erschaffung des Menschen, aber diesmal setzt er die Schwerpunkte ganz anders, oder wir können sagen, dass Gott ihm die Erschaffung des Menschen aus einer anderen Warte zeigt. Und so wird in diesem zweiten Schöpfungsbericht in wunderbarer Weise ergänzt, was im ersten Schöpfungsbericht über den Menschen nur angedeutet wurde. Es wurde nicht sehr viel gesagt über den Menschen. Er solle herrschen, Bild Gottes, Gleichnis Gottes herrschen. Im zweiten Schöpfungsbericht wird das ausgeführt, dass wir das verstehen, herrschen. Es wird uns ein Beispiel dafür gegeben, wie sich das äußert und zeigt, seine Herrschaft über die Tiere. Bild Gottes, Gleichnis Gottes, auch das wird im zweiten Schöpfungsbericht ausgeweitet. Und so dient dieser zweite Schöpfungsbericht der Erklärung, der weiteren Erklärung der Einzigartigkeit des Menschen und damit auch dem vermehrten Verständnis, warum der Sündenfall eine solch furchtbare Katastrophe war. Also dieser zweite Schöpfungsbericht geht bis 4,26 und dann in Kapitel 5, Vers 1 kommt wieder ein solcher Satz vor und hier beginnt ein dritter Schöpfungsbericht. Also wir haben hintereinander drei Berichte von Mose geschrieben, bei denen er jedes Mal auf den Anfang zurückgeht. Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Nun, in der deutschen Übersetzung kommt das nicht so klar zum Ausdruck. Im Hebräischen steht immer eine auffällige Wendung und es wird ein Wort verwendet, das elfmal im ersten Mosebuch verwendet wird, und zwar Toledot. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, Ele Toledot. Dies ist die Geschichte, Toledot. Und so steht auch in Kapitel 5, Vers 1, dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Dort steht Sefer, also Buch Toledot Adam, Buch der Geschlechter Adams. Wieder Toledot Adam. Toledot, dieses Verb, bedeutet ungefähr so viel wie Werdungen. Dieses Hauptwort bedeutet ungefähr so viel wie Werdungen, geht zurück auf ein Verb Yalad, gebären. Dies sind die Werdungen von Himmel und Erde. Oder umschrieben, das ist viel zu abstrakt, dies sind die Werdungen, sagt uns nichts. Also umschreiben. Folgendes ist das, was Himmel und Erde oder die Erschaffung von Himmel und Erde hervorbrachte. Und was brachte Himmel und Erde hervor? Was war das Eigentliche, um wessen Willen, um dessen Willen Gott Himmel und Erde schuf? Der Mensch. Und so ist also das Ergebnis der Erschaffung von Himmel und Erde ist der Mensch. Es könnte einem den Atem nehmen, wenn man darüber nachdenkt. Dazu hat Gott Himmel und Erde erschaffen, um nachher den Menschen da hineinzustellen. Das ist das große Ergebnis von Erschaffung von Himmel und Erde. Dann in Kapitel 5, Vers 1 wird uns gesagt, dies ist das Ergebnis von Adams Geschlechtern. Und in Kapitel 5 und 6 wird uns nachher gezeigt, ausführlich demonstriert, was aus Adam wurde. Kapitel 5, Tod, Kapitel 6, sittliche Degenerierung. Also dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden an dem Tag, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und ehe alles Kraut des Feldes sproßte. Denn Gott, der Herr, hatte nicht regnen lassen auf die Erde, und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und befeuchtete die ganze Fläche des Erdbodens. Diese drei Verse, die bereiten doch einiges Kopfzerbrechen. Also ich finde sie recht schwierig. Ich habe es immer schwierig gefunden, die zu verstehen und daraus schlau zu werden, warum steht das so da? Und ich gebe euch eine Erklärung, was ich meine, dass dieser Abschnitt leistet. Vielleicht will er auch mehr, ja sicher auch mehr leisten. Aber vorläufig, was ich hier sehe, was dieser Abschnitt leistet in diesem zweiten Schöpfungsbericht. In diesen Versen 4, 5 und 6 wird uns noch einmal die Wichtigkeit des Menschen gezeigt. Und zwar verwendet der Schreiber ein ganz einfaches Mittel, um die Wichtigkeit des Menschen deutlich zu machen. Nun, wir wissen ja, wenn wir einfach von irgendeiner Sache sagen, das ist wichtig, naja, das sagt man so oft und hört es so oft, man nimmt es nicht so ganz ernst. Aber wenn man es irgendwie indirekt sagen kann, dann wird uns die entsprechende Wahrheit viel eindringlicher auf Herz und Gewissen gelegt. Also Mose schreibt nicht, Adam war das wichtigste Geschöpf in der Schöpfung. Diesen Satz finden wir nicht. Er sagt es anders. Er sagt es, indem er deutlich macht, der Mensch fehlte. Kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Und das macht dem Leser erst bewusst, oh, stell dir vor, kein Mensch da. Und erst dann merkte, ja, was wäre, wenn der Mensch nicht da wäre? Und da merkte er erst beim Lesen, wie wichtig der Mensch ist. Uns geht es ja auch so, dass wir erst dann merken, wie wichtig jemand oder etwas ist, wenn es fehlt. Dann merken wir es. Ist leider auch oft so in Versammlungen, Geschwister, die treu dienen, unauffällig dienen, erst wenn sie aus irgendeinem Grund nicht mehr da sind, vielleicht weggezogen oder sogar heimgerufen worden vom Herrn, dann merken die Geschwister, wie wertvoll, wie notwendig, wie kostbar dieser Bruder, diese Schwester war. Das Fehlen zeigt es. Und hier fehlt Adam. Und das ist ein Mittel, das er verwendet, um zu zeigen, wie wertvoll, wie wichtig Adam ist. Nun, er schreibt das natürlich auch, Mose schreibt das natürlich, ich betone immer, durch Gottes Geist inspiriert, aus der Sicht der Menschen, die damals lebten, die wussten ja nichts von den Anfängen. Die kannten ja nur die Welt, in der sie lebten und das Leben, das sie lebten. Und für sie war selbstverständlich, es muss bewässert werden, es muss regnen, damit etwas wächst, oder dann muss man wenigstens Wasser aus dem Nil pumpen. Und dann steht hier, Gott, Herr, hatte nicht regnen lassen. Und das hat den Leser natürlich auch zum Nachdenken gebracht. Was? Nicht regnen lassen? Woher kam dann das Wasser? Und dann wird das Erste gesagt, dass Gott bereitstellt, ein Dunst stieg auf. Ach so, so hat Gott befeuchtet. Aber wir wissen noch immer nicht, wie Gott den Menschen, der fehlte, wie er den bereitstellte. Und das wird dann im Vers 7 gesagt. Also zuerst wird uns etwas gesagt über die Wichtigkeit des Menschen, und zwar durch dieses einfache Mittel, in dem gesagt wird, der Mensch war noch nicht da, der Mensch fehlte. Vers 7, die Erschaffung des Menschen. Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Hier wiederum ein besonderes Verb, Gott, der Herr, bildete. Dieses Wort bilden ist das Wort, das man verwendet für die Arbeit des Töpfers, Yazar, heißt eigentlich Töpfern. Gott, der Herr, töpferte. Sagt uns etwas aus über Gottes Sorgfalt. Wir lesen das nur von Menschen. Er bildete. sorgfältig. Staub von dem Erdboden, nun eine für uns wichtige Information, der Leib aus einem eigentlich bescheidenen Stoff gemacht. Nicht aus Gold, sondern Staub von dem Erdboden. Und das soll uns natürlich eine Hilfe sein, die Relationen so zu sehen und zu setzen, wie Gott sie setzt. Denn nicht der Leib macht den Menschen. Den Leib hat der Mensch mit den Tieren gemein. Salomo sagt das im Buch Prediger. Der Mensch ohne Gott, tja, wie ein Vieh, stirbt dahin und ist weg. Stimmt auch. Der Mensch ohne Gott, nicht besser als ein Vieh. Also nicht der Leib macht den Menschen, sondern der Leib war insofern wertvoll, als er das Gefäß eines kostbaren Gutes war. Denn in dieses Gefäß hauchte Gott den Odem des Lebens. Ich las in einem schönen englischen Kommentar diesen Satz, und den will ich euch nicht vorenthalten, von Matthew Henry, ein Bibelausleger des ausgehenden 17. Jahrhunderts, gehörte noch zum Geschlecht der Puritaner, zu jener gottseligen Rasse. Und er schreibt in seinem Kommentar zum ersten Mosebuch zu diesem Vers diesen schönen Satz: Let the soul which God hath breathed into us breathe after him. Möge die Seele, die Gott in uns gehaucht hat, nach ihm hauchen. Und so ist es auch. Darum wird das uns hier gesagt. Gott hatte seinen Odem in uns gehaucht, damit alles in uns nach Gott hauche. Und das zeigt noch deutlicher die Würde des Menschen, wie Gott ihn schuf. Wie Gott den Menschen gedacht hatte und wie er aus seiner Hand hervorging. Der Mensch wurde eine lebendige Seele, ich komme auf das Wort lebendig noch zurück, aber vorher noch etwas. Gott schuf den Menschen aufrecht. Als einziges von den Geschöpfen geht der Mensch so aufrecht. Nun, er war ja geschaffen worden als Regent über die Schöpfung, und darum stand er auch so und schaute auf die Tiere, die auf allen Vieren oder auf dem Bauch krochen, herab. Aber er war es nur ein Regent und Herr über die Schöpfung, weil er von seinem Gott abhängig war. Und so ist auch der aufrechte Gang des Menschen ein Anzeiger, in welche Richtung der Mensch sich orientieren soll. Das macht ihn eben zum Menschen, nach oben. Gott hätte uns Menschen ja auch vertikal schaffen können, oder? Der gekommt, das immer quer. So, durch die Weltgeschichte gehen. Er wollte aber nicht, dass wir uns so, also nach der horizontalen, sondern nach der vertikalen, nach oben orientieren. Ich bin davon überzeugt, dass es kein Zufall ist, dass wir so gehen. Und dass es wahrhaftig nicht so ist, dass der Mensch das erst langsam gelernt hat, aufrecht zu gehen. Dass er irgendwann einmal auf allen Vieren kroch und dann irgendein Humpelgang zwischen auf vier und auf zwei Beinen. Und dann irgendwann einmal kam der glorreiche Tag, an dem er sich aufrichtete. Dann ging er aufrecht. Der Mensch wurde so erschaffen. Weil der Schöpfer damit auch etwas sagen wollte. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und wir müssen natürlich ein wenig darüber nachdenken, was Leben ist, wenn wir nachher von Sünde reden. Deren Folge oder deren Lohn der Tod ist. Was also ist Leben? Was ist Leben? Nun, man kann Leben umschreiben. Die Umschreibung dient ja nur der besseren Vergegenwärtigung. Man kann Leben beschreiben, und zwar habe ich die Anregung dazu aus diesem Bericht hier in 1. Mose 2. Denn es fällt uns auf, wenn wir weiterlesen, dass Gott den Menschen in lauter Beziehungen hineinstellt. Und so kann man Leben umschreiben als eine Summe von Beziehungen, deren oberste und alle übrigen begründende die Beziehung zum Schöpfer ist, zu Gott. In Beziehung zu Gott stehen, das ist der Quell des Lebens. Und daraus ergaben sich alle weiteren Beziehungen, denn dieser Schöpfer, Gott, stellte den Menschen in einen Garten, eine Beziehung also zur Umwelt. Er gab ihm, das steht schon im Vers 5, die Aufgabe, den Erdboden zu bebauen, eine Beziehung zum Boden, zum Erdboden, zur Arbeit, zur Beschäftigung. Beziehung zu den Tieren wird uns nachher beschrieben, Verse 18 bis 20. Er gibt ihnen allen Namen. Und dann Verse 21 bis 25, Beziehung zur Frau, also zum Menschen. Diese Beziehungen machen die Fülle, den Reichtum, die Tiefe, die Schönheit des Lebens aus. Machten, muss ich sagen. Eine jede dieser Beziehungen war in sich schon reich. Und jede weitere diente dazu, das Glück, dass das nur einen schon dem Menschen wurde, zu erhöhen, zu vermehren. Und so war das Leben, diese Fülle von Beziehungen, unendlich reich. Und eine Quelle für den Menschen ungetrübten Glücks. Und zudem hatte der Mensch, so wie Gott ihn schuf, auch die Fähigkeit, unendlich tiefer und voller zu empfinden als wir. Die Sünde hat uns ja ungeheuer stumpf gemacht. Eine lebendige Seele, zum Leben erschaffen. Nun, wir können jetzt die doppelte Bestimmung des Menschen dann so umreißen: Er wurde erschaffen zum Leben und zur Herrschaft. Leben und Herrschaft. Das sind Stichwörter, die im Römerbrief wieder auftauchen. Beide. Leben und Herrschaft. Beide. Aber darauf kommen wir morgen zu sprechen. Dann stellt Gott den Menschen in eine vollkommene Umgebung, in den Garten Eden, Verse 8 bis 14. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Nur so viel, der Garten war eine alle Sinne beglückende Umgebung. Gott hatte ja den Menschen nicht ausgestattet mit Seh- und Tastsinn und ästhetischem Sinn und Geschmackssinn, um diese Sinne zu frustrieren, sondern um den Menschen damit zu beglücken. Und so stellte er ihn in eine Umgebung, die alle seine Sinne vollkommen befriedigten. Die Stichwörter genügen. Einmal heißt es im Vers 8, Gott, der Herr, pflanzt einen Garten, Die Schöpfung war schon sehr gut, schon vollkommen. Ein Garten, das ist besonders angeordnete, noch komplexer angeordnete Schöpfung. Und in diesem Garten allerlei Bäume lieblich anzusehen. Eine Freude für die Augen. Die Farben, die Formen dieser Bäume. gut zur Speise, Geschmackssinn. Das also seine Umgebung, in die er gestellt war. Und dann eine Maßnahme, Verse 15 bis 17, eine Maßnahme, die dazu diente, den Geist des Menschen zu beglücken. Verse 15 bis 17. Eine den Geist beglückende Vorsorge. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Nun, wir denken ja meistens bei Verbot, denken wir an Einschränkung. Da wird man beschnitten in dem, was man gerne hätte. Warum dieses eine Verbot? Dieses eine Verbot diente dem Menschen als beständige Erinnerung daran, dass er all sein Glück dem verdankte, der ihn geschaffen hatte. Und dass sein Glück darin bestand, dass er seinem Gott und Schöpfer ergeben von ihm abhängig blieb. Das war die Quelle seines Glücks. Und dass der Mensch, dass dem Menschen dies sein Glück nicht genommen werde, dazu diente dieses Verbot. Es war also nicht eine Einschränkung, sondern eine Maßnahme, die den Menschen an seinen Gott binden sollte. Nun allerdings wurde der Mensch geschaffen, mit dem freien Willen. Adam in Unschuld hatte wirklich einen freien Willen. Nun, was ist Freiheit des Willens? Wir denken, Freiheit ist, wenn man tun kann, was man will. Tut der Sünder auch, was er will? Das ist ja gerade seine Knechtschaft. Freiheit ist, dass wir das tun, das zu tun vermögen, was wir sollen. Das ist Freiheit. Und solche Freiheit hatte Adam. Adam hatte die Freiheit, die Fähigkeit, das zu tun, was er tun sollte. Er hatte also auch die Macht und die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Nun, Adam hatte die Fähigkeit, die Macht nicht zu sündigen, aber er hatte auch, also er wurde so erschaffen, versuchbar, und er hatte auch die Fähigkeit, die Sünde zu wählen. Adam nach dem Fall. Das ist natürlich nicht Adam vor dem Fall, das ist ein Unterschied. Und darum können wir das nicht einfach so übertragen und sagen, Gott schuf den Menschen mit dem freien Willen. Ja, ja, so schuf er ihn, aber der Mensch ist ja gefallen. Sein Wille ist an seine sündige Natur gebunden. Und darum will der Mensch und liebt der Mensch das Böse. Ist ein Knecht der Sünde, nicht frei. Und so, wenn wir von Adam vor dem Sündenfall sagen können, bezüglich der Sünde, Adam hatte die Fähigkeit, nicht zu sündigen, müssen wir vom gefallenen Menschen sagen, der gefallene Mensch hat nicht die Fähigkeit, nicht zu sündigen. Er ist ein Knecht der Sünde geworden. Der verherrlichte Mensch, der wird wahrhaft frei sein. Der verherrlichte Mensch, der erlöst und dann verherrlichte Mensch, der wird nicht mehr sündigen können. Nun, die neue Natur, die wir durch die Wiedergeburt empfangen haben, von der sagt sogar schon der Apostel Johannes, dass der aus Gott Geborene nicht sündigt. Kann nicht sündigen, denn der Same Gottes ist in ihm, das heißt die neue Natur. Und der verherrlichte Mensch wird nur noch die neue Natur haben und die neue Natur, der verherrlichte Mensch wird nicht sündigen können. Aber er wird freier sein, gar als Adam. Denn er wird die Fähigkeit haben, das und nur das zu tun, was er tun soll. Und das wird seine Freiheit sein, das ist die Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und von dem spricht der Römerbrief, abermals in Römer 8. Adam wird durch diese Maßnahme, durch dieses eine Verbot daran erinnert, dass er seinem Gott alles verdankt. Und Gott sagt ihm hier, dass an dem Tag, da er das vergisst, oder verwirft, so müssen wir das sagen, vergisst ist er nicht glücklich ausgedrückt, wo er diese Wahrheit von sich weist, an dem Tag, wo er also von diesem Baum isst, wirst du gewisslich sterben. Du, der du zum Leben erschaffen wurdest. Nun, Adam kannte Tod nicht. Und das Böse kannte er noch nicht aus eigener Erfahrung. Aber er war so geschaffen, denn er war vollkommen geschaffen, dass er in sich eine Liebe zum Guten hatte und dass er in sich eine Abscheu vor dem Bösen hatte. Vor dem Bösen, das er noch nicht kannte, aber hat eine Abscheu davor. Etwas war in ihm, das sich dagegen wehrte, etwas zu tun, was Gott verboten hatte. Etwas, das nur darum böse war, nicht weil Essen böse ist, denn er sollte ja essen, von allen Bäumen essen, das nur darum böse war, weil Gott es verboten hatte. Nun, Kapitel 3 wird das dann beschreiben, aber zum Abschluss noch, die Erschaffung des Menschen ist nicht vollständig und ist nicht abgeschlossen vor der Erschaffung der Frau. Verse 18 bis 25, dort wird die Erschaffung der Frau beschrieben. Ich habe einmal dieses Kapitel eingeteilt in Abschnitt und Überschriften gesetzt, zuerst die Aufgabe des Menschen, dann die Erschaffung des Menschen, dann der Lebensraum des Menschen, dann die Verantwortung des Menschen, haben wir eben gesehen, und jetzt dieser letzte Abschnitt, die Vollendung des Menschen, Verse 18 bis 25. Nun zuerst diese Geschichte hier mit den Tieren, 18 bis 20, Adam gibt allen Tieren Namen, das zeigt, dass er wirklich Herr ist der Tiere. Er gibt ihnen Namen, das zeigt, dass er auch begreift und versteht, welches der Platz eines jeden Tieres in der Ökonomie der Schöpfung war. Denn das Geben von Namen ist nicht willkürlich. Bald wird Adam wiederum einem Geschöpf einen Namen geben, und zwar genau entsprechend dem Wesen dieses Geschöpfes, der Frau. Und er wird dieser Frau in Kapitel 3 abermals einen Namen geben, der treffender nicht hätte sein können, wie wir morgen noch sehen werden. Also er gibt diesen Tieren Namen und damit zeigt er, dass er ein Tier sah und begriff, was die Bedeutung, der besondere Stellenwert, der besondere Platz dieses Tieres in der Ökonomie der ganzen Schöpfung war. Er muss also eine phänomenale Einsicht und Intelligenz gehabt haben. Nun, diese Sache mit Namen geben den Tieren dient ja der Absicht Gottes, die Frau, Adam, die Frau zu erschaffen und zu ihm zu führen, Denn die ganze Sache wird eingeleitet mit dem Satz im Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das ist also die Absicht, die Gott hat. Und dann führt er zuerst alle Tiere an Adam vorbei. Und Adam gibt den Tieren die Namen. Und indem er eben jedes Tier erkennt und sieht, was seine Bedeutung ist, sein Sinn ist, seine Eigenart ist, merkt er, nichts ist da, das mir gleich wäre. Ein Giraffe ist zwar ein ganz imposantes Tier, aber... Und so weckt erst Gott in Adam auch dieses Verständnis, wer oder was ihm fehlt, und nachher versenkt er Adam in einen Tiefschlaf. Und während Adam schläft, und das ist eines der für mich bewegendsten Bilder, also Bild jetzt im Sinn von einer Szene, die wir beobachten, nicht Bild im Sinn von Sinnbild, denn es ist historische Realität, ist eines der bewegendsten Szenen im ganzen Schöpfungsbericht. Adam liegt da und schläft. Nun, wir können uns wenig Sachen denken, die ganze Hilflosigkeit des Menschen zeigt, dass wenn er schläft. Nun, meine Frau hat mich wirklich gern. Sie hat mich wirklich gern. Ich habe meine Frau auch gern. Aber ich glaube, meine Frau irgendwie, ja, sie hat vielleicht nicht die gleiche Sorte Respekt, die vielleicht manch einer vor mir hat, der mich nicht so gut kennt. Der mich nur kennt, wenn ich hier hinter dem Rednerpult stehe oder sonst agiere. Meine Frau, die sieht mich immer wieder schlafen. Und ein schlafender Mensch, ja, ist nicht so ehrfurchtgebietend, oder? Das Bild der Hilflosigkeit. Und so liegt Adam da völlig wehrlos. Vor Gott wehrloser als ein schlafendes Kind. Und so haben wir hier in diesem Kapitel gepaart miteinander zwei Dinge. Allmacht und Liebe. Allmacht. Der allmächtige Gott, der durch sein Wort alles erschaffen hat, dem nichts unmöglich ist, dem nichts verwehrt ist. Allmacht gepaart aber mit Liebe. Und denken wir ein wenig nur darüber nach, wie es wäre, Allmacht nicht gepaart mit Liebe. Das wäre Terror. Ein Allmächtiger, der mich nicht liebt. Unerträglich. Allmacht aber gepaart mit Liebe. Das heißt, dass das, was Gott in seiner Liebe will, dass er das auch vermag. Denn nehmen wir einmal die Allmacht weg, nur Liebe, aber ohne die entsprechende Macht, ist nur ein romantischer Traum. Ein Nichts. Hier aber Allmacht gepaart mit Liebe. Und dieser allmächtige Gott, während Adam schläft und nichts von seinem Glück weiß, hat Gott ihm genau das erschaffen, was ihm fehlte. Und führt die Frau zu ihm. Vers 21 und 22. Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, ein Weib, und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, dies ist einmal Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch, dieses soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Sofort merkt sie, die ist ja mir gleich. Die ist ja wie ich. Als wäre sie ein Stück von mir. War sie auch. So hat Gott für den Menschen vollkommen gesorgt. In jeder Beziehung. Allmacht, er hat alles erschaffen. Ohne ihn ist nichts. Und das wäre schon Grund, dass wir uns vor ihm demütigen. Aber nicht nur Allmacht, sondern Allmacht gepaart mit Liebe. Wie viel Grund, diesen Gott liebend zu ehren, ihm zu gehorchen, von ihm abhängig zu bleiben, aber darum auch wie böse gegen diesen Gott zu sündigen.